Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Seit gestern gilt es. Aber lohnt sich's auch für euch?
Insgesamt die Fahrten, die ich mache, auch zur Arbeit, wenn die sich aufrechnen, dann ist es einfach mehr als 50 Euro.
Ich bin mir relativ sicher, dass sich's lohnt, weil ich relativ viel Zug fahre.
Das Deutschland-Ticket für 49 Euro im Monat Bus und Bahn fahren. Manchmal ja auch günstiger. Wie ging das jetzt los am ersten richtigen Arbeitstag in dieser kurzen Woche? Hat's auf den ersten Metern geklappt oder nicht? Das schauen wir uns genauer an. Die Klimaaktivistengruppe Letzte Generation hat sich heute mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing getroffen. Wie dieses Gespräch gelaufen ist, auch da haben wir einen Blick drauf. Der US-Talker Jimmy Fallon, der wusste schon gestern, was passiert. Heute an diesem Dienstag, Drehbuchautorinnen und Autoren haben ihre Arbeit niedergelegt.
I support my writers, but we have a lot of staff and crew that will be affected by this, you know, but you know, they gotta get a fair deal. So, I'll do whatever I can to support them and hopefully there is no strike and they can figure out a deal.
Ja, was die Gewerkschaft der DrehbuchautorInnen in den USA fordert und was wir von diesem Streik mitbekommen, auch das klären wir heute. Und wir sprechen mit der Champagnerhändlerin Nicola Neumann. Und zwar darüber, wie ein berühmter 13.000 Euro Champagner so schmeckt.
Ich finde ihn natürlich schon sehr gut, aber ich würde ihn jetzt privat selber auch nicht leisten, weil ich finde, es gibt vergleichsweise genauso gute Cuvées, die natürlich viel weniger kosten.
Ja, und welche das sind, erfahrt ihr in eurem News Champagner an diesem Dienstag. Hier ist das Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
So, Bundesverkehrsminister Volker Wissing.
Wir müssen in der Gesellschaft reden. Wir müssen Lösungen erarbeiten. Aber was hier stattfindet, sind Straftaten. Das ist Kriminalität.
Er kritisiert die Aktion der letzten Generation in Berlin. Die Gruppe sorgt ja inzwischen seit Tagen immer wieder im Straßenverkehr dort mit Blockaden für Stillstand in der Hauptstadt. Die Aktivistinnen und Aktivisten, sie fordern ja mehr Klimaschutz von der Politik. Das geht deutlich zu langsam. Heute hat sich Wissing trotz seiner Kritik mit mehreren Mitgliedern dieser Gruppe aber getroffen. Jan Bungertz aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wir sprechen drüber, bevor es um dieses Treffen geht. Wie lief's denn heute mit dem Verkehr in Berlin?
Ja, auch heute, also wenige Stunden vor dem Treffen im Verkehrsministerium, hat die letzte Generation wieder Straßen blockiert. Es hat vor allem am Vormittag zu Staus geführt, laut einer Polizeisprecherin, an etwa 20 Stellen in der Stadt. Auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln zum Beispiel habe eine Person aus dem Asphalt herausgeflext werden müssen. Da musste dann das Tiefbauamt anrücken für die Reparatur der Fahrbahn. Und durch eine Festkleberaktion auf der Rudolf-Wissel-Brücke wurde auch der Verkehr auf der Stadtautobahn A100 gestoppt. Ja, die Reaktionen auf diese und andere Blockaden sind gemischt. Es gibt Zustimmung für die Ziele, aber auch viel Kritik. Nicht nur aus der Politik, auf den Straßen kommt es zum Teil zu Pöbeleien und auch Rangeleien zwischen Aktivisten und genervten Autofahrern. Gerichte haben ja auch schon mehrfach Geld- oder sogar Haftstrafen gegen Blockierer verhängt.
Ja, wir haben es ja hier auch schon diskutiert, dass es diese Gruppe dann doch nicht schafft, in dem Moment konkret ihre Forderung, die sie ja haben, rüberzubringen. Was will, um das vielleicht nochmal aufzufrischen, die letzte Generation genau?
Ja, also die richten sich eben insbesondere auf den Verkehrssektor, also irgendwie natürlich dann passend mit diesen Blockaden. Deswegen auch das Treffen mit Minister Wissing, dem Zuständigen. Der Verkehr hat in den letzten Jahren eben immer wieder die Klimaziele der Bundesregierung nicht eingehalten beim Ausstoß von Treibhausgasen. Und die Aktivisten fordern deshalb konkret ein generelles Tempolimit auf Autobahnen von 100 Kilometern pro Stunde und eine dauerhafte Rückkehr des 9-Euro-Tickets. Denn das 49-Euro-Ticket, das ja seit gestern gilt, hält die Protestgruppe für zu teuer.
Hat Volker Wissing von der FDP schon was zu diesen Forderungen gesagt?
Ja, heute Morgen schon, also vor dem Treffen bei den Kollegen im Deutschlandfunk. Und da wurde deutlich, dass der FDP-Politiker auch von den inhaltlichen Vorschlägen der Aktivisten wenig hält.
Wir können ja nicht hergehen und können im ÖPNV sagen, wir machen jetzt dauerhaft ein 9-Euro-Ticket und verzichten dafür auf die Sanierung der Bahn, auf den Ausbau des ÖPNV. Ein niedriger Preis ohne ein besseres Angebot. Das ist der Vorschlag der letzten Generation. Das ist aber ein Vorschlag für weniger Klimaschutz.
Ja, also laut Wissing ist für ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket nicht genug Geld da. Schon für das 49-Euro-Ticket müssen Bund und Länder ja Milliarden zuschießen. Und was das Tempolimit angeht, nach Ansicht von Wissings FDP-Fraktion im Bundestag, würde dadurch nur wenig CO2 eingespart, nämlich 1,1 Millionen Tonnen. Eine Studie, auf die sich das Umweltbundesamt beruft, geht allerdings von mehr Einsparpotenzial aus, mehr als 7 Millionen Tonnen.
Wenn Wissing die Vorschläge jetzt ohnehin ja schon ablehnt, was verspricht sich dann die letzte Generation von so einem Gespräch wie heute?
Also die Gruppe hat es schon mal als Erfolg bezeichnet, dass es überhaupt ein Treffen gab, hat auch länger gedauert als geplant, fast 2 Stunden. Laut einer Teilnehmerin war es, Zitat, menschlich respektvoll und auch ergiebig. Einig sei man sich etwa darin gewesen, dass in der Klimakrise schnell gehandelt werden muss. Es bleibt aber dabei, dass den Aktivisten die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung nicht ausreichen. Soll jetzt weitere Gespräche geben, wohl noch diesen Monat. Die Proteste, sprich Blockadeaktionen, sollen aber weitergehen.
Man bleibt also erstmal in Kontakt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich heute mit Mitgliedern der letzten Generation getroffen. Es ging vor allem erstmal ums Zuhören. Informationen und Einzelheiten dazu von Jan Bungertz aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es hat fast ein Jahr gedauert, aber jetzt ist der Nachfolger des 9-Euro-Tickets da, das Deutschland-Ticket für 49 Euro. Noch, denn irgendwann wird es wahrscheinlich teurer werden. Die Nachfrage ist auf jeden Fall riesig gewesen, die Server der Deutschen Bahn überlastet gewesen. Heute gab es dann den ersten richtigen Stresstest, am für viele ersten Arbeitstag in dieser kurzen Woche mit diesem neuen Ticket. Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann war bei euch. Und ihr?
Ich bin Pendler, ich wohne hier in Köln, arbeite außerhalb und macht total Sinn für mich. Ist super kostenergünstig. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn das ein bisschen zerrissen wurde. Ich finde das großartig und ein Schritt in die richtige Richtung.
Dienstagmorgen, 8.30 Uhr. Am Kölner Hauptbahnhof sind viele Menschen mit dem neuen Deutschland-Ticket unterwegs und viele finden es super.
Ich reise einfach viel so überhaupt. Also ich bin Hamburgerin, da bin ich so viel unterwegs und hier in Köln ist es dann halt auch sehr praktisch, weil ich hier halt auch Familie habe und so. Also wenn man sehr viel in unterschiedlichen Städten einfach unterwegs ist und überall Freunde hat, dann ist es einfach lohnenswert.
Wenn ich auf Reisen ginge, mit den Regionalexpressen hauptsächlich oder mit dem Nahverkehr sehr viel mehr unterwegs wäre, dann würde ich das 49-Euro-Ticket nehmen, ganz klar.
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sagt, nach einer Hochrechnung haben sich das Ticket bisher weit mehr als 3 Millionen Menschen geholt. Darunter 750.000, die bisher kein Nahverkehrsabo hatten. Denn vor allem die Vielfahrenden sparen mit dem Ticket eine Menge Kohle.
Um die 100 Euro bestimmt, ja. Vorher das Ticket, was für mich in Frage kommt, würde, glaube ich, über 160 Euro kosten. Jetzt zahle ich einen 50er im Monat. Super, also ich kann mich echt nicht beschweren.
Ziemlich viel. Ich war jetzt arbeitssuchend und bin einfach sehr viel durch die Gegend gerast. Und gerade auch in Hamburg zahlt sich für ein Tagesticket, weiß nicht, 7 Euro auf jeden Fall. Und das ist schon, das geht ordentlich ins Geld. Also da bin ich mit 49 Euro auf jeden Fall besser dran als auch Monatsticket für 80 oder mehr.
Trotzdem gibt es auch Kritik am Preis. Denn im Vergleich zum Vorgänger, dem 9-Euro-Ticket, ist es schon ein ziemlicher Unterschied.
Ich finde schon auch, dass da bestimmte Menschen vergessen werden, die sich das vielleicht nicht leisten können. Aber das 9-Euro-Ticket wirklich ein viel größerer Anreiz. Meiner Meinung nach war das ein wirkliches Angebot. Und jetzt ist es so ein bisschen wie so ein Trostpreis.
Andere finden den Preis völlig okay.
Ja, natürlich, weil für 9 Euro im Monat so viel mit der Bahn zu fahren, wie es geht, ich meine, am Ende des Tages verbrauche ich Energie, Ressourcen und alles Mögliche. Selbst 49 Euro ist wahrscheinlich günstig.
Abseits vom Preis gibt es aber auch andere Kritik. Studierende fühlen sich übergangen und die Studierendenschaften machen sich Sorgen um das Semesterticket.
Der Preisunterschied zum Deutschlandticket mit den bestehenden Semesterticketverträgen ist so gering, dass wir Studierendenschaften jetzt große Sorge haben und wir haben auch ein Rechtsgutachten dazu gemacht, dass das bestätigt, dass die juristischen Entscheidungen dem Semesterticket gegenüber nochmal neu getroffen werden könnten und dass wir dann eine Situation haben, in der das Semesterticket nicht mehr rechtsgültig ist.
Das sagt David Wiegmann vom AStA der TU Dortmund. Klingt kompliziert. Einfach gesagt ist es so. Dadurch, dass alle Studierenden das Semesterticket kaufen, sind sie als Masse quasi ein riesiger Großkunde und deshalb können sie günstige Tickets mit den Verkehrsbetrieben aushandeln. Und da es ein Solidaritätsprinzip gibt, müssen es alle Studierenden kaufen, ob sie wollen oder nicht. Und das finden nicht alle Studierenden fair.
Jetzt könnte aber jemand meinen, nee, ich wohne 5 Minuten von der Uni weg oder nee, ich mag meinen Porsche viel lieber als die S1. Deswegen möchte ich das nicht zahlen. Und da gab es schon in der Vergangenheit, schon vor 30 Jahren, als das eingeführt wurde, Klagen zu. Und die haben gesagt, nee, der Vorteil für die Studierenden ist so groß, Fall bis zu 80-90% gegenüber einem freiverkäuflichen Ticket. Das ist juristisch sicher, das ist gültig, das ist so ein großer Vorteil für die Studierenden, dass der Einzelne dann unter Umständen auch verkraften muss, dass er diese ca. 35 Euro im Monat zahlen muss.
Aber wenn jetzt das Semesterticket ca. 35 Euro pro Monat kostet und nicht mal in ganz Deutschland gilt und das Deutschlandticket 49 Euro kostet, dann fällt dieser Vorteil weg. Deshalb fordern die Studierendenschaften in NRW, das Semesterticket müsse es für 129 Euro geben, also etwa 21 Euro im Monat. Und es sollte auch deutschlandweit gültig sein. Auch in anderen Bundesländern sind die Forderungen ähnlich. Immerhin, die Studierenden können ihr Semesterticket zum Deutschlandticket upgraden, wenn sie die Differenz zahlen. Und auch bei den Azubis gibt es noch Probleme. In manchen Bundesländern zahlen Azubis 29 Euro für das Deutschlandticket, woanders gibt es Upgrade-Lösungen und wieder woanders gibt es zwar günstigere Tickets, die gelten dann aber wieder nicht deutschlandweit. Also perfekt ist das alles noch nicht. Trotzdem freuen sich gerade vor allem die PendlerInnen über das für sie deutlich günstigere Ticket.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht so schnell. Ein Blick und schon wisst ihr, diese Person mit Bart, die wirkt echt sympathisch und die muss echt nett sein. Oder spitze Lippe, bestimmt ganz schön streng, die Person. Es entscheidet sich auf den ersten Metern aufgrund des Aussehens bei uns. Aber wann sind uns Menschen eigentlich von ihrer Haltung, von ihrer Einstellung her sympathisch und wann nicht? Wann gibt's da ein Match? Die Ruhr-Uni Bochum sagt's uns und ja, wir müssen diese Studienergebnisse haben, denn wir wollen uns ja mit sympathischen Menschen umgeben, ganz egal, ob es jetzt Freunde sind, die wir neu finden oder beim Dating. Christian Schmidt aus unserem Team hat sich die Forschungsergebnisse mal angeschaut. Was muss eine Person haben, damit wir sie mögen?
Wenn wir jetzt erstmal weggehen von der Forschung und Küchenpsychologie, unsere eigene anwenden, dann gäbe es ja eigentlich so zwei Ansätze. Ne? Entweder wir sagen, Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich
gleich
gern.
Gleich und gleich, auf jeden Fall.
Und du hast ja schon gesagt, irgendwie, es geht schon so in die Richtung, wir mögen Leute, die uns ähnlich sind. Also wir Menschen finden einfach unsere eigene Haltung meistens ziemlich gut und richtig. Ne? Und deswegen finden wir es auch gut, wenn andere auch so denken. Das sagt Professor Hans Albers von der Psychologischen Fakultät in Bochum, der das Ganze mit einem Team von Forschenden untersucht hat.
Wenn andere Menschen unsere Weltsicht bestätigen, das gibt uns ein positives Gefühl. Das zeigt uns ja, so wie wir sind, sind wir irgendwie richtig. Und wenn wir dann einer Person begegnen, die eben gewisse Dinge auch so sieht wie wir, dann freut uns das, wir fühlen uns selber besser und die Person ist uns dadurch dann auch sympathisch.
Das wurde ziemlich deutlich. Die Bochumer Forschenden haben in ihren Online-Umfragen Vorlieben und Abneigungen von Versuchspersonen abgefragt.
Das heißt, wenn ich Currywurst gerne esse, dann finde ich eine Person auch sympathisch, wenn sie auch Currywurst isst.
Ja, und da wird's spannend. Also bei Currywurst ist es ja so ein Mittel-Mittel. Ne? Wenn du irgendwie Pizza nimmst, dann können sich relativ viele darauf einigen, Pizza gut zu finden. Ne? Relativ wenige würden sagen, ich finde Pizza scheiße oder eklig. Bei Currywurst ist es so ein bisschen zwischendrin. Nehmen wir mal an, dein Lieblingsessen ist Currywurst mit Mayo obendrauf, ne?
Ja.
Und dann findest du jemanden, der auch so krank ist und sagt, ich mag Currywurst mit Mayo obendrauf, dann kickt die Sympathie tatsächlich noch mehr, weil es eher was Seltenes ist. Und das klappt immer gut, wenn wir, ja, wenn wir was besonders Nischiges haben, sei es jetzt ein exotisches Lieblingsessen oder ein außergewöhnliches Hobby.
Da können wir davon ausgehen, ist natürlich das Bedürfnis besonders groß, dass wir da mal jemanden treffen, der das auch so sieht, weil das einfach selten geschieht. Und wenn wir dann tatsächlich einer Person begegnen, die das Gleiche mag wie wir, dann führt das natürlich zu einer größeren Selbstbestätigung. Also da, wo wir das vor allem brauchen.
Klar, wenn du jetzt auch irgendwie sagst, ich mag gutes Wetter und Strand, dann ist das halt nicht so verbindend, wie wenn du jemand anderen findest, der auch gutes Wetter und Strand mag. Weil, wer würde das nicht sagen mit gutem Wetter? Klar. Wenn jetzt aber da jemand ist, der ein sehr seltenes Auto fährt, meinetwegen, genau wie du auch, dann ist die Sympathie direkt noch größer.
Okay. Weil man dann das eben, das Hobby teilt und man dann denkt, Mensch.
Das ist so selten.
Was können wir aus dieser Forschung mitnehmen? Was lernen wir aus dieser Erkenntnis?
Also wenn wir jetzt Leute finden wollen, die uns sehr sympathisch sind, dann muss man eben das Seltene Gemeinsame finden. Man könnte zum Beispiel schauen, ob man ein seltenes Hobby gerne mögen könnte. Einrad fahren und dann gehst du in einen Einradclub, sowas. Und beim Dating, da kann uns das auch helfen. Nicht das offensichtliche Abklappern, sowas wie magst du auch gutes Wetter, sondern nach besonderem Suchen, rät auch Professor Alves.
wenn man jetzt einer Person irgendwie begegnet bei einem Dating und diese Person teilt jetzt meine, was weiß ich, 5 ganz seltenen, ausgefallenen, nischigen Interessen, dann bin ich natürlich extrem euphorisiert, wenn ich diese Person dann begegne. Wir können über vieles reden und haben eben diese nischigen Sachen gemeinsam. Dann können wir davon ausgehen, dass wir auch viel zusammen machen können und ja, uns anziehen finden.
Das klappt übrigens auch bei Sachen, die man gemeinsam scheiße findet. Finde ich auch irgendwie süß. Es gab mal eine App, die hieß Hater. Da hat man versucht, Leute zu verbinden, die quasi im Hass auf irgendwas vereint sind. Allerdings, die gibt's nicht mehr. Und das funktioniert auch nicht so gut wie bei Sachen, die man gut findet. Das ist ja auch romantisch.
Ich fasse nochmal zusammen. Wir mögen Menschen, die ähnlich denken wie wir. Je seltener das ist, was wir mögen, desto sympathischer finden wir die Leute dann, die auch so ticken. Also finde das seltene Gemeinsame. Hör ich da raus. Rausgefunden haben das Forschende von der Uni in Bochum. Christian Schmidt mit den Infos dazu. Haben wir wieder was gelernt?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, vielleicht heißt es bei euch ja heute auch wieder oder alternativ. Streamingdienste gehören ja zu unserem Alltag mittlerweile dazu. Aber jetzt gibt's schlechte Nachrichten für alle Serienfans, denn die Gewerkschaft der DrehbuchautorInnen in Hollywood, die ruft ab heute zum Streik auf. Über die Hintergründe sprechen wir jetzt mit Katharina Wilhelm, unserer Korrespondentin in Los Angeles. Katharina, jetzt also Streik. Warum? Was wollen die AutorInnen da genau?
Ja, es geht um verschiedene Forderungen. Erstmal geht es natürlich, wie meistens, ums Geld. Also in den vergangenen Jahren seien die Gehälter der Autoren und Autorinnen nicht gestiegen, sondern teilweise sogar gesunken, sagt die Gewerkschaft. Wenn man die Inflation mit einrechnet, dann würden die Autoren richtig Verluste machen im Prinzip. Und dann geht's um Details zu den Verträgen, zum Beispiel mit den Streaming-Plattformen à la Netflix, Disney Plus und so weiter und so fort. Und da fordern die Autoren eine höhere Gewinnbeteiligung, wenn die Serien oder Filme, die sie schreiben, erfolgreich sind. Das Problem ist aber, Streamer wie zum Beispiel Netflix, die veröffentlichen ja in der Regel keine Zahlen, also wer wie lang und wie oft eine Serie sieht. Das macht's dann eben sehr schwer, den Erfolg einer Serie wirklich zu bewerten. Und dann muss man echt sagen, also früher gab es ja einfach, oder was heißt früher, es gibt es ja immer noch, aber normalerweise hat man ja TV-Netzwerke gehabt oder Kinofilme und da konnte man das ganz klar nachvollziehen mit Quoten oder Kinotickets. Das war einfach messbar, das ist heute halt eben nicht mehr immer so. Und für die Autoren ist auch noch ein Punkt wichtig, nämlich künstliche Intelligenz. Was passiert eigentlich mit den Skripten? Werden die irgendwann von ChatGPT gegengelesen und dann werden neue Skripte automatisch erstellt? Auch das sind Fragen, die einberechnet werden müssen in neue Tarifverträge. Und da sagen die eben, sind wir nicht weit genug gekommen. Da gab es eben keine Einigung mit den Studios.
Was sagst du, wie werden wir das merken? Also im Zweifelsfall die Late-Night-Show ohne Gäste, ohne Gags? Oder, weiß nicht, geht die US-Lieblingsserie dann irgendwie nicht zu Ende?
Also als allererstes merken wir das tatsächlich bei den Late-Night-Shows. Das sind ja tagesaktuelle Sendungen und die werden wahrscheinlich komplett ausfallen. Weil so gut Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel und Colbert und so weiter und so fort sind, die bekommen ihre Gags auch geschrieben von Autoren. Und die gehören wahrscheinlich der Gewerkschaft an. Das heißt, diese Sendungen werden wahrscheinlich komplett nicht stattfinden oder werden sehr, sehr anders aussehen. Das werden wir tatsächlich in den USA dann heute Abend merken. Meine Prognose ist, die werden komplett ausfallen, um sich aber auch zu solidarisieren möglicherweise mit den Autoren. Und dann eben, wenn es um unsere Lieblingsserien geht, um unsere Filme geht, auf die wir warten, kann es eben sein, dass sich da die Starts verschieben. Also gerade bei den Serien und Kinos werden wir, oder Filmen werden wir es nicht gleich merken, sondern vielleicht in ein paar Monaten. Das hängt aber natürlich davon ab, wie lange dieser Streik jetzt eben andauern wird.
Welche Reaktionen gibt es denn bisher jetzt auf diesen Streik?
Also es gibt schon einige Solidarisierungen von Menschen aus der Industrie, zum Beispiel eben Stephen Colbert hat gestern auch in seiner wahrscheinlich erstmal letzten Late-Night-Show gesagt, die Forderungen der Autoren, die seien doch eigentlich ganz vernünftig. Auch Late-Night-Show-Host Jimmy Fallon hat sich solidarisiert, die Schauspielerin Amanda Seyfried oder der Regisseur James Gunn, alle die haben erstmal getwittert und gesagt, sie sind eben, sie verstehen die Forderungen, sie finden das jetzt erstmal gut. Und dann wird heute tatsächlich richtig gestreikt, also auch demonstriert vor den Studios, da wird sich eben zeigen, ob es da noch ein paar Celebrities gibt, die sich vielleicht solidarisieren und auch dahin kommen. Aber da müssen wir erstmal abwarten, was sich dann hier am Nachmittag in den USA tun wird.
So der letzte Streik, den es gab, der ist schon 15 Jahre zurück, der dauerte 100 Tage. Wie geht das Ganze jetzt denn weiter?
Wir haben noch überhaupt gar keine Vorgabe, wie lange gestreikt wird. Der letzte Streik ging tatsächlich 100 Tage lang und hat die Industrie unglaublich viel Geld gekostet, wahrscheinlich etwa 2 Milliarden US-Dollar. Man hat sich hier noch auf keine Zeit verständigt. Im Prinzip baut die Gewerkschaft natürlich Druck auf und je länger gestreikt wird, desto teurer wird das für die Studios. Nur die Vergangenheit zeigt, wenn gestreikt wird, dann wird er ja lange gestreikt. Und der längste Streik hat hier etwa 150 Tage gedauert und war natürlich auch eine Katastrophe für die Industrie. Mal gucken, ob sie das jetzt eben vermeiden können. Mein Eindruck ist aber, dass die Fronten sehr verhärtet sind.
Die Writers Guild of America West, die größte Gewerkschaft der DrehbuchautorInnen in den USA, hat ab heute 2. Mai zum Streik aufgerufen. Was die Autorinnen und Autoren da genau fordern und welche Auswirkungen dieser Streik auf uns hat, darüber haben wir gesprochen mit unserer Korrespondentin in Los Angeles, mit Katharina Wilhelm. Lieben Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
1.300 für eine Flasche Champagner oder waren es dann doch 13.000 Euro? Um die Frage geht's gerade in einem ungewöhnlichen Streit zwischen einem Nobelrestaurant in Frankfurt und einem Gast. Der hatte letztes Jahr eine Flasche Champagner für eine ganze Gruppe bestellt. 6 Liter, eine Methusalem-Flasche. Dafür standen auf der Rechnung dann 13.000 Euro. Und da hat der Gast gesagt, hey, das will er nicht zahlen. Ich habe doch die Flasche für 1.300 bestellt. Habt ihr mir so gesagt, da war eine Null weniger dran. Dieser Fall kommt jetzt vor Gericht und ich habe darüber gesprochen mit Nicola Neumann. Sie ist Champagnerhändlerin und wollte erstmal wissen, 13.000 Euro für eine 6 Liter Flasche Champagner, ist das viel, ist das wenig oder normal?
Ja, also es gibt natürlich in allen Weinbereichen, ähnlich wie in der Kunst, einfach besonders nachgefragte Marken und da gehört eben diese eine Marke, der Röderer Kristall, mit dazu. Der ist wirklich mit der gesuchteste, quasi, kann man schon so sagen. Und dann hat man natürlich auch noch diese Methusalem, das heißt, das ist jetzt 6 Liter, das sind 8 Flaschen umgerechnet. Die Flasche allein ist schon mal wahnsinnig teuer. Im Handel gibt es sie für 9.999 Euro zu kaufen. Und deswegen ist eigentlich der Restaurantpreis für 13.000 sogar relativ günstig, wenn man jetzt normale Aufschläge in der Gastronomie jetzt mal berücksichtigen würde.
Aber nochmal zurück zu dieser Firma. Ich finde, mit Verlaub, klingt ein bisschen wie Mineralwasser, Röderer Kristall. Was ist das Besondere an diesem Champagner?
Die Champagne macht ja seit Jahrhunderten schon Schaumweine. Früher konnten sich tatsächlich nur die Könige Champagner leisten. Weil zum Beispiel allein schon der Korken wurde mit dem Messer geformt. Da gab es noch keine maschinelle Herstellung. Deswegen wurden früher die Champagner nur für Könige gemacht. Und aus dieser Zeit stammt eben auch der Röderer Kristall. Ich glaube, das war irgendwie so, dass sich ein König oder Königin das gewünscht hat, dass sie so durchsichtig ist. Und weil das ja eigentlich auch ein bisschen gefährlich ist für den Lichtschaden, deswegen tut man die jetzt immer so umhüllen mit einer Folie. Und gilt halt schon immer als mit das prestigeträchtigste Cuvée, zusammen natürlich mit Dom Perignon und anderen Geschichten. Und das ist ähnlich wie bei einem Kunstwerk. Der eine erzielt halt für einen Meter großes Gemälde vielleicht 500 Euro und einer 50 Millionen. Das ist immer halt Nachfrage.
Jetzt gibt's aber was beim Champagner, was es in der Kunst nicht gibt. Man kann es schmecken. Es gibt einen Geschmack, abgesehen vom Ansehen und von den persönlichen Befindlichkeiten, die man mit der Kunst hat, kann man ja sagen, das schmeckt gut. Schmeckt denn dieser Champagner besonders gut?
Also meine Erfahrung, ich finde ihn natürlich schon sehr gut. Aber ich würde mir jetzt privat selber auch nicht leisten, weil ich finde, es gibt vergleichsweise genauso gute Cuvées, die natürlich deutlich viel weniger kosten. Und dann kommt es halt wieder darauf an, möchte ich quasi diesen einen, weil ich habe Narren dran gefressen. Oft geht es natürlich auch wirklich um ein bisschen anderen zeigen, dass man sich das leisten kann. Und wenn das natürlich etwas ist, was sich nur ganz wenige leisten können, dann möchte ich halt zu denjenigen gehören.
Ja, so ein bisschen Status natürlich.
Deswegen. Das ist Status wie die Rolex und andere Geschichten.
Deswegen wahrscheinlich auch die 6 Liter XXL-Flasche. Wobei nochmal technisch gefragt, also so eine Riesenflasche, schmeckt das überhaupt da raus? Oder geht da nicht irgendwie Kohlensäure schnell verloren?
Ja, also ich bin auch überhaupt gar kein Fan von diesen ganz großen Flaschen, weil die werden ja gar nicht in der Flasche gereift. Also die meistens hört schon auf bei Magnum, das ist eine doppelte Flasche. Und einige wenige machen auch noch Jeroboam, das ist 3 Liter in der Flasche gereift, aber alles andere wird eigentlich im Nachhinein in die Flasche dann gegeben und dann verkorkt. Das ist wirklich einfach nur so ein bisschen für die Show. Mhm. Alleine muss man sich vorstellen, wenn die ja 12 Kilo wiegt, ja, die kann man auch nicht besonders gut und lässig im Restaurant ausschenken. Da müssen wahrscheinlich 2 Leute schon mal das anheben. Man muss dann aufpassen, dass nicht zu viel rausschwappt und das nicht auf den Tisch sich ergießt. Ja. Also es ist sehr, sehr schwer im Handling. Es macht eigentlich keinen Sinn.
Wenn man jetzt keine 1.300 Euro oder 13.000 Euro ausgeben kann und auch nicht will, für wie viel Geld bekommt man denn im Moment so eine richtig gute Flasche Champagner?
Es gibt richtig schöne, gut schmeckende Champagner ab 30 Euro aktuell. War auch schon mal ein bisschen drunter, aber die Preise sind ja schon ein bisschen angestiegen. Das sind jetzt natürlich Champagner, die machen richtig viel Spaß, aber haben jetzt vielleicht noch nicht das Niveau wie jetzt der besagte. Und so ein richtig High-Class-Premium-Champagner, würde ich sagen, gibt es in etwa so ab 59 Euro. Da rede ich jetzt nicht vom Restaurantpreis, sondern im Handel. Mhm. Und im Restaurant muss man dann ungefähr so das Doppelte, manchmal auch das Dreifache dann, je nach Kalkulation, damit rechnen.
Das sagt Nicola Neumann. Sie ist Champagnerhändlerin und genau dieser Fall, der 13.000 Euro Champagnerflasche, landet in knapp 2 Wochen vor Gericht.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.